Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner Mikrofon und im Programm Moderne Meinungsforscher von Civey, die Wählermeinungen online einholen und nicht telefonisch. Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung. Wir ziehen eine erste Bilanz, was Unternehmer, aber auch Verbraucher davon haben. Beginnen wollen wir aber in London, wo Premierministerin Theresa May heute Vormittag ihren Rücktritt angekündigt hat. Sie haben es in den Nachrichten gehört. In 2 Wochen wird sie ihr Amt als Partei und in der Konsequenz dann auch als Regierungschefin niederlegen. Und sie drückte auch ihr Bedauern aus, dass ihr es nicht gelungen sei, Großbritannien aus der EU zu führen.
It is and will always remain a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit,
sagte Theresa May heute Morgen in einer doch recht emotionalen Rede. Ja, und damit schalten wir zu Claudia Werde in den Frankfurter Börsensaal. Wie reagiert denn die Börse auf den Rücktritt Mays? Mit Erleichterung oder mit Furcht vor einem chaotischen Brexit dann Ende Oktober?
Ja, wenn wir jetzt nur auf die Kurse schauen, recht verhalten. Der DAX ist 1% im Plus, jetzt bei 12.080 Punkten. Wir sehen Gewinne beim britischen Pfund, zeitweise zumindest das britische Pfund jetzt bei $1.2688. Man muss halt mal abwarten, wie sich jetzt der Nachfolger, wie sich eine mögliche Nachfolgerin positionieren wird. Ich möchte noch ausführlicher mit Carsten Pschesky darüber sprechen. Carsten Pschesky ist Chefvolkswirt bei der ING DiBa. Herr Pschesky, ja. May geht, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht?
Ich denke, das ist weder noch. Das ist wirklich einfach nur eine neue Seite in diesem endlosen langen Buch Brexit-Chaos. Es zeichnete sich schon ein bisschen ab. Der Zeitpunkt jetzt ist natürlich sehr überraschend, dass es doch so schnell ging.
Was heißt das denn nun für den Brexit? Ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass es zu einem harten Brexit kommt?
Ich meine, ganz ehrlich, ich muss sagen, es hat sich gar nichts verändert. Denn wir wussten ja schon immer, egal wer das macht, die Verhältnisse im Parlament sind die gleichen geblieben. Und wenn jetzt so, wie es aussieht, aktuell ist ja eher der Favorit Boris Johnson, dass er das übernehmen könnte. Das heißt, da, wenn überhaupt, hat es das Risiko von einem harten Brexit eher zugenommen. Denn Boris Johnson wird sich deutlich hinstellen, wird sagen, ich möchte nochmal neu verhandeln mit Europa. Die EU wird nicht neu verhandeln. Und dadurch ist, denke ich, eher die Wahrscheinlichkeit, dass auf so ein Crash zuläuft mit Boris Johnson deutlich höher als mit Frau May.
Hat denn Johnson mehr Möglichkeiten wie May?
Nein, ich denke nicht, aber ich denke, Boris Johnson lebt noch viel in seiner eigenen Welt. Er hat ja letztendlich auch, war ja großer Befürworter vom Brexit, hat dafür Kampagne gemacht. Danach hörte man ihn Ewigkeiten nicht mehr. Vielleicht schafft er es jetzt einfach nur als neuer Wind, um eventuell nochmal eine Mehrheit im britischen Unterhaus zu bekommen für den aktuellen Brexit-Deal von Frau May. Aber dass er es schaffen wird, irgendwas neu zu verhandeln, halte ich fast für ausgeschlossen.
Das alles passiert in einer Zeit, in der die Europawahlen mitten im Gang sind. Die Briten, die Niederländer haben gewählt, die Iren tun das heute. Was heißt das denn nun? Normalerweise haben solche Wahlergebnisse keinen großen Einfluss auf die Börsen, aber ich glaube, mittlerweile ist es anders.
Ja, mittlerweile, man redet immer wieder von dieser Schicksalswahl, ja, inflationärer Begriff mittlerweile, aber die Finanzmärkte schauen dieses Mal ganz genau auf die Europawahl. Und da gibt es ein paar Punkte, die sich die Finanzmärkte anschauen. Also erstens, wie sind die Verhältnisse zwischen Sozialdemokraten und Konservativen? Das heißt, wer wird den Spitzenkandidaten dann, oder welcher Spitzenkandidat wird Präsident der Europäischen Kommission? Denn das kann Folgen haben, wer wird letztendlich Präsident der Europäischen Zentralbank? Extrem wichtig für die Finanzmärkte. Dann werden die Finanzmärkte auch darauf schauen, wie ist das nun mit den EU-skeptischen Parteien. Wie viel Prozent bekommen die? Mehr als beim letzten Mal oder nicht? Und der dritte Punkt ist doch, was heißt das für nationale Verhältnisse? Da denke ich vor allem an Italien, aber letztendlich auch an Deutschland. Im Zusammenhang mit der Wahl in Bremen, denke ich, ist doch auch eine Möglichkeit da, dass wir auch in Deutschland nochmal ein bisschen eine leichte politische Krise nach der Wahl bekommen. Und darauf schauen die Finanzmärkte.
Sie haben lange Zeit in Brüssel gelebt, gearbeitet. Warum tut man sich so schwer, Europa, ja, ich sag mal, zu leben?
Ja, es gab einen anderen, der mal gemeint hat, auch wenn ich zur Bundestagswahl gehe, dann stimme ich ja auch nicht darüber, ob es jetzt mehr oder weniger Deutschland gibt. Und irgendwie wird diese europäische Diskussion immer wieder runtergekocht auf, wollt ihr mehr oder weniger Europa? Das ist Unsinn. Ja? Europa gehört dazu. Aber natürlich merkt man, dass es immer schwieriger geworden ist, dass die größten Errungenschaften, nämlich Frieden, ein Europa ohne Grenzen, um das immer noch den Leuten weiß zu machen oder noch das an den Mann und an die Frau zu bringen, obwohl es ja wirklich eine der größten Errungenschaften ist. Nur die jüngere Generation kennt die Welt gar nicht, die Welt mit Grenzen, die Welt ohne Frieden. Und das ist, denke ich, ein Punkt von Europa. Europa muss es noch mehr schaffen, nicht nur das große Ganze zu vermitteln, sondern wirklich zu sein, dass Europa einfach überall im Alltag angekommen ist und man muss ein bisschen mitgestalten.
und mehr Leidenschaft für Europa auch entwickeln. Wie wird es weitergehen?
Ja, es wird, denke ich, mehr Leidenschaft. Ich denke, dass die Debatte der Spitzenkandidaten schon ganz gut war. Denn ich denke, wir haben dieses Mal wirklich mehr Leidenschaft gesehen. Ich denke, man hat auch mehr diskutiert. Ich denke, dass auch die Wahlbeteiligung jetzt bei den Europawahlen in fast allen Ländern höher sein wird als in der Vergangenheit. So, wie geht's weiter? Ich denke, die Finanzmärkte werden das am Montag, Dienstag ganz kurz registrieren. Da wird es eine kurze Reaktion geben. Mittelfristig und langfristig wird es für die Finanzmärkte darum gehen, welchen Kurs nimmt Europa? Mehr Integration und aber auch, wer wird der nächste Präsident der Europäischen Zentralbank,
sagt Carsten Pszeski von der ING DiBa.
Ja, und dann wird außerhalb Europas ja auch ganz aufmerksam der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter verfolgt, der ja mit Huawei zu einem Technologiestreit geworden ist. Dieser soll jetzt im Rahmen eines Handelsabkommens gelöst werden. Das stellte Trump nun in Aussicht. Gleichzeitig bezeichnete er Huawei aber als sehr gefährlich. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der bleibt also weiter Thema an der Börse?
Der bleibt Thema an der Börse, geht ja auch in andere Bereiche. US-Pharma klagen, sie sind in besonderer Weise davon betroffen. Trump hat nun ein Hilfspaket für sie in Milliardenhöhe angekündigt. Das Beispiel Huawei zeigt, dass es nicht nur um Staaten geht. Einzelne Unternehmen können mit Sanktionen oder werden mit Sanktionen belegt. Und ich denke mal, das wird alles nicht auf Huawei beschränkt bleiben.
Schauen wir noch auf die Deutsche Bank. Da ist ja nun gestern bei der Hauptversammlung die Aktienrevolte, also eine Nichtentlastung des Vorstands und des Aufsichtsratschefs, ausgeblieben. Dennoch die Zustimmungswerte eher mager. Oder wie sieht man das bei Ihnen?
Ja, es ist schon deutlich geworden, dass Anteilseigner nicht mit dem Kurs einverstanden sind. Aktien der Deutschen Bank heute weiter im Minus. Zeitweise kosten die Papiere nur 6,31 Euro, ein neues Rekordtief. Und ich denke mal, mit einem schnellen Schwenk in eine andere Richtung ist nicht zu denken.
Und das Porto der Post, das wird teurer zum 1. Juli. Wie teuer? Das kristallisiert sich jetzt langsam raus.
Es ist davon die Rede, dass eine Postkarte statt 45 Cent künftig 60 Cent kosten soll. Ein Standardbrief von 70 auf 80 Cent steigen soll. Andere Briefarten werden wahrscheinlich deutlich mit angehoben. Noch ist alles nicht in trockenen Tüchern. Kritik gibt es auch bereits. Aktien der Deutschen Post heute jedenfalls 0,3% im Plus.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro. Wie hält sich der?
Der wird mit einem Dollar 11,83 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,16 auf minus 0,17%. Und der Goldpreis, die Feinunze, 1.281,54 $.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. N26, die Online-Bank aus Berlin, die zu den wertvollsten Startups hierzulande gehört, bekommt derzeit viel Gegenwind, nicht nur von unzufriedenen Kunden, sondern seit dieser Woche auch von Bankenaufsehern. Die BaFin bemängelt unzureichende Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung und von Datenschützern. Die Berliner Datenschutzbeauftragte, die hat nun eine Geldbuße verhängt gegen N26, was möglich ist, seitdem es die Datenschutzgrundverordnung gibt, kurz DSGVO. Also seit ziemlich genau einem Jahr. Viel Bürokratie, wenig Nutzen. Unternehmen waren anfangs sehr skeptisch, wie die Bilanz des Regelwerks nach einem Jahr aussieht, wie dankbar Datenschützer sind und um was es bei N26 genau geht. Philipp Banse.
Die Berliner Onlinebank N26 hatte ehemalige Problemkunden in einer schwarzen Liste gespeichert. Diese Menschen konnten dann kein Konto mehr eröffnen bei N26. Ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, beschied die Berliner Datenschutzbeauftragte. Bußgeld 50.000 Euro. N26 will laut dpa rechtlich gegen das Bußgeld vorgehen, aber
die DSGVO hat massiv gewirkt durch ihre wirklich brutalen Sanktionen. Androhung,
sagt Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg und deutscher Rekordhalter in Sachen Bußgeld. Weil eine Firma Gesundheitsdaten ins Netz gestellt hatte, musste sie 80.000 Euro zahlen. Insgesamt haben deutsche Datenschutzbehörden seit Scharfstellen der DSGVO knapp eine 500.000 Euro Bußgelder verhängt, hat die Zeitung Die Welt ermittelt. Das durchschnittliche Bußgeld habe sich verzehnfacht, sagt Datenschützer Brink. Das habe Firmen auf Trab gebracht.
Inzwischen, seit dem Mai 2018, stellen wir fest, dass sich diese Zahl der Unternehmen, die erkennbare Anstrengungen unternommen hat, verdoppelt hat. Jetzt haben wir 2/3 der Unternehmen erreicht mit dem Thema Datenschutz. Es geht nicht darum, dass das perfekt wäre, was dort stattfindet. Aber man sieht deutlich, da gibt es Fortschritte und das ist super.
Das letzte Drittel der Unternehmen sei überfordert von der DSGVO. Dazu gehörten kleine und mittelständische Firmen sowie Vereine. Viele dieser Unternehmen kritisieren, dass die DSGVO zu viel Bürokratie und hohe Kosten mit sich bringe. Das hat eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ergeben. Der DIHK fordert, die Regeln zu vereinfachen. Ein etwas anderes Bild zeichnet die zuständige EU-Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova. Viele Firmen, sagt sie, berichteten, dass sie die Früchte ihrer Datenschutzinvestitionen jetzt ernten. Mehr Sicherheit für die Daten, weniger Verluste durch Datenlecks und mehr Innovation. Datenschutz, sagt sie, sei ein europäischer Standortvorteil geworden. Wir hören Rufe aus der ganzen Welt, die einheitliche Datenschutzregeln fordern, ähnlich wie die der Datenschutzgrundverordnung.
Man kann schon sagen, dass sich das Datenschutzniveau in der Breite verbessert hat,
sagt Florian Glatzner vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der wichtigsten Verbraucherschutzorganisation in Deutschland. Die befürchtete Abmahnwelle sei ausgeblieben und vielen Menschen sei jetzt erst bewusst geworden, dass sie Rechte haben auf Auskunft, sie können Daten korrigieren oder löschen lassen und Verbraucher können diese Rechte besser durchsetzen.
Und das machen sie zu einem größeren Teil als früher. Das sieht man auch daran, dass hier die Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden auch enorm viel höher sind, also teilweise um das Vierfache im Gegensatz zum den vorherigen Zeitraum.
Bei den Beschwerden geht es nach Angaben der EU vor allem um unerlaubte Werbeanrufe, Werbemails und Videoüberwachung. Nicht nur Verbraucherschützer Glatzner kritisiert jedoch vor allem zwei Punkte. Einige der vor allem großen Firmen würden die Datenschutzregeln zu Ungunsten der Verbraucher auslegen und die Gerichtsverfahren würden noch Jahre dauern. Außerdem hätten die Datenschutzbehörden sehr viele neue Aufgaben bekommen, aber kaum neues Personal.
Die Aufsichtsbehörden kommen deswegen derzeit kaum hinterher, dieser Anfragenflut irgendwie Herr zu werden. Und es gibt teilweise auch Aufsichtsbehörden, die zum Beispiel die Beratung für Unternehmen inzwischen ganz eingestellt haben. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man dringend nachbessern müsste.
Ein Datenschützer im Beitrag von Philipp Banse zu den Erfahrungen mit der Datenschutzgrundverordnung. Die Bauwirtschaft eilt von Rekord zu Rekord, aber langsam wird die Luft dünner, mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fiel das Neugeschäft im März rückläufig aus, um 1,9% im Monatsvergleich. Grund sei, so wörtlich, das mittlerweile sehr hohe Niveau der Bestellungen in der Branche, betonen die Statistiker. Ob sich die Baukonjunktur eintrübe, lasse sich aber noch nicht sagen. Die Verbraucherschutzminister der Länder sind sich uneins über die verschiedenen Modelle zur Kennzeichnung von Lebensmitteln. Anders als die unionsregierten Länder sind sozialdemokratische und grüne Minister für das sogenannte Nutri-Score-Modell, in dem eine Farbskala Auskunft darüber gibt, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist. Anne Spiegel, die grüne Verbraucherministerin aus Rheinland-Pfalz.
Kein Modell ist perfekt, aber Nutri-Score hat bei der Bewertung von allen Modellen eigentlich am besten abgeschnitten. Und das ist dann schon eine Grundsatzentscheidung. Möchte man ein Modell, das vor allen Dingen verständlich ist und den Menschen im Supermarkt auf den ersten Blick zeigt, ob ein Produkt eben gesund und empfehlenswert ist oder eben nicht? Da bin ich auf der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen Klarheit und ein einfaches Modell.
Anne Spiegel, die grüne Verbraucherministerin aus Rheinland-Pfalz. Boeing muss weiter auf einen Zeitplan für die Wiederzulassung seiner Unglücksmaschinen vom Typ 737 MAX warten. Ein Treffen von Vertretern der Luftaufsichtsbehörden zahlreicher US-Bundesstaaten ging ohne Entscheidung zu Ende. Wichtig sei allein, dass das Modell wieder sicher fliege, hieß es von der US-Luftfahrtbehörde FAA. Der Europäische Pilotenverband warnte vor einer voreiligen Zulassung. Für Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX war im März ein weltweites Flugverbot verhängt worden, nachdem innerhalb von 5 Monaten 2 Maschinen dieses Typs unter ähnlichen Umständen abgestürzt waren. Schon mehr als 23 Millionen Steuerzahler in Deutschland reichen ihre Steuererklärung online beim Finanzamt ein. Diese Angabe des Verbandes Bitkom bezieht sich aufs Steuerjahr 2017. 5% mehr an Steuererklärungen seien über den Online-Dienst Elster eingereicht worden. Das Elster-Projekt zeige, so meint Bitkom, wie Verwaltungsdienstleistungen erfolgreich digitalisiert werden können.
Birgit Becker, vielen Dank. Mehr als 400 Millionen Wähler in 28 Staaten, die größte grenzüberschreitende Wahl auf dem Planeten, wie die EU-Kommission sie nennt, hat begonnen. Am Sonntag wird auch in Deutschland gewählt. In den Tagen und Wochen vor Wahlen sind Meinungsforscher gefragt, wo stehen welche Parteien, welche Personen punkten, welche Themen kommen besonders an. Persönliche Gespräche oder Gespräche am Telefon, das sind die Quellen, die die etablierten Meinungsforschungsinstitute für ihre Umfragen und Analysen nutzen, anders Sivay. Das noch junge Meinungsforschungsunternehmen fischt Meinungen aus dem Internet. Meinungsforschung also per Algorithmus. Ist das modern oder manipulationsanfällig? Dieter Wulff hat Sivay für das heutige Firmenporträt besucht.
Janina Mütze läuft durchs Büro in Berlin-Mitte. In großen Räumen sitzen die meisten, etwa 60 Mitarbeiter, vor ihren Bildschirmen. Fast alle, die hier arbeiten, sind zwischen 20 und 30. Dazwischen wuseln die Bürohunde Prinz und Käthe herum. Auch Janina Mütze, die vor 4 Jahren die Firma mit 2 anderen Gründern startete, ist mal gerade 28. Sivay, was man dort tut, sagt schon der Name, erklärt sie.
Also Citizen Bürger und Survey Umfrage. Und das ist so ein bisschen natürlich auch so der Gründungsgedanke, der unsere Firma begleitet hat. Also Umfragen für Bürger, für Menschen erreichbar und zugänglich zu gestalten.
Arbeitssprache im Büro ist Englisch. Auch wenn die Umfragen auf Deutsch gestellt werden, die Technik dahinter wird von Softwareentwicklern programmiert, die nicht unbedingt die Inhalte verstehen müssen, um die es gerade geht.
Hier vorne rechts die Backend-Entwickler. Hier am Tisch spricht niemand fließend Deutsch zumindest. Kollegen kommen zum Teil aus China, zum Teil aus Brasilien, aus Argentinien. Hier eine Kollegin aus Italien. Es sind auch aus vielen anderen europäischen Ländern noch Kollegen dort.
Allein in Deutschland gibt es über 100 Unternehmen und Institute für Markt- und Sozialforschung. Permanent fragen sie Meinungen, Einstellungen und Konsumverhalten ab. Manchmal persönlich, meist aber per Telefon. Sivay macht das Gleiche, nur anders, erklärt Janina Mütze.
Sivay hat einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, aus online abgegebenen Meinungen live repräsentative Ergebnisse zu berechnen. Der Algorithmus, der sammelt diese Meinungen, der schaut sich die Befragten an, schaut, ob die uns die Wahrheit sagen.
Die Wahrheit? Das ist hochgegriffen. Was Sivay aber an Mausbewegungen und Klicks erkennen kann, ist, ob die Antwort von einer realen Person oder einem Computerprogramm, einem sogenannten Bot, kommt. Oder ob ein 16-jähriges Mädchen aus einer früheren Umfrage in einer späteren Umfrage behauptet, ein Auto zu haben oder ein 6-stelliges Jahreseinkommen. Solche Antworten fliegen automatisch raus, beteuert man bei Sivay. Während herkömmliche Meinungsforscher damit zu kämpfen haben, dass immer weniger Menschen über den Festnetzanschluss zu erreichen sind und die Bereitschaft, an Umfragen teilzunehmen, sinkt, findet Sivay seine Teilnehmer im Netz. Wer dort zum Beispiel auf Spiegel Online oder Focus Online unterwegs ist, wird eingeladen, sich an einer Sivay-Umfrage zu beteiligen. Den Deal erklärt Janina Mütze so.
Wenn ihr unsere Umfragen auch in eure Artikel einbettet, dann habt ihr nicht nur mehr Spaß für eure eigenen Leser, sondern ihr kriegt im Umkehrschluss auch Umfragen von uns. Das ist quasi der Deal mit den Medienpartnern. Also je mehr Reichweite ihr uns liefert, desto mehr Inhalte kriegt ihr.
Das schafft neue Probleme. Wie repräsentativ sind denn die Meinungen, die ausschließlich aus dem Netz kommen? Wie schließt man aus, dass interessierte Kreise nicht massenhaft ihre Unterstützer aufrufen, sich genau an einer bestimmten Umfrage zu beteiligen und sie so zu verfälschen und Meinungsbilder zu manipulieren? Auf die Gefahr weist Thorsten Faas hin, der an der FU Berlin die Arbeitsstelle für politische Soziologie leitet.
Es kann politisch sein, es kann auch ökonomisch sein. Sind sie ja nicht für oder gegen ein Dieselverbot, was auch immer. Natürlich öffnet es Manipulationsversuchen Tür und Tor. Und insofern wäre es geradezu grob fahrlässig, wenn Sivay für solche Manipulationsgefahren keine Maßnahmen, keine Vorsichtsmaßnahmen treffen würde.
Tobias Wolfram, der bei Sivay als Statistiker arbeitet, räumt ein, dass die Gefahr besteht, dass Sivay aber viel mehr über diejenigen wisse, die bei ihnen abstimmen, als übliche Marktforscher, könne man Manipulation leicht erkennen.
Dann sorgen wir auch dafür, dass Leute, die länger in unserem Panel sind, also Nutzer, die bereits seit mehreren Monaten, seit mehreren Jahren zahlreiche Fragen bei uns beantwortet haben, eher genutzt werden, wohingegen Personen, die einfach ohne sich anzumelden auf eine Umfrage klicken, in den meisten Fällen überhaupt nicht verwendet werden.
Sivi hat die Meinungsforschungsbranche in Aufregung versetzt. Die Vorwürfe sind harsch. Sivi arbeite nicht repräsentativ und unseriös, heißt es. Besonders eine Umfrage schlug hohe Wellen. Ob die Fußballer Gündoğan und Özil nach ihrem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan noch in der Nationalmannschaft spielen sollten, fragte Sivi im vergangenen Jahr. 80% sagten laut Sivi nein. Einen Tag später ermittelte das Meinungsforschungsinstitut Forsa, dass lediglich 25% der Bevölkerung die beiden Fußballer nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen wollten. Forsa-Chef Manfred Güllner nannte Sivi, Zitat, einen gefährlichen Gaunerhaufen. Darauf angesprochen, zuckt Janina Mütze mit den Schultern und lacht.
Wir sind ein kleines Unternehmen, uns gibt es noch gar nicht so lange. Wir verkaufen unsere Produkte seit gerade mal einem Jahr und ich sag mal, in diesem Jahr ist der Wettbewerb aufgewacht. Und das ist für uns erstmal ein Ritterschlag.
Das Netz ist für die junge Unternehmerin ein Marktplatz mit Vorstellungen, die nur darauf warten, mit Algorithmen sortiert zu werden. Ob so die Meinungsforschung von morgen aussieht, wird sich zeigen.
Das Meinungsforschungsunternehmen Sivi, vorgestellt von Dieter Wulff. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Im Fokus heute die Deutsche Bank, die zur Hauptversammlung eingeladen hatte gestern. Kritik gab es zuhauf an der Führungsriege. Entlastet wurde sie am Ende dann doch auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner.
Der Kölner Stadtanzeiger fasst die Gründe für die Krise des einst auch international großen deutschen Geldhauses zusammen. Da waren nicht nur Pech und Pannen am Werk. Die Ursachen für die Misere liegen tiefer. Ein fragwürdiger Chorgeist, eine elitäre Mentalität und maßlose Selbstüberschätzung spielen eine entscheidende Rolle. Fatalerweise bestärkt die Führung solche Dispositionen immer noch, indem sie weiterhin enorm hohe Boni an ihre Investmentbanker ausschüttet, die schon längst nicht mehr deren Leistungen entsprechen. Mehr noch, auch der Vorstand wurde mit üppigen Extrazahlungen bedacht. Zu verantworten hat dies der Aufsichtsrat. Er ist auch verantwortlich dafür, dass die Deutsche Bank immer wieder in krumme Geschäfte verwickelt ist. Die Deutsche Bank ist seit Jahren ein Sanierungsfall, betont der Tagesspiegel aus Berlin. Sie hinkt ihren Ansprüchen und der Konkurrenz nicht nur in den USA, sondern auch in Europa meilenweit hinterher. Die Aktionäre sehen und wissen das. Sie schlucken, dass der Aktienkurs immer neue, nicht für möglich gehaltene Tiefstände erreicht. Aber von einer Revolte der Aktionäre, von einer Nichtentlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, wie jüngst bei Bayer, ist nichts zu sehen. Das könne, meint die Neue Osnabrücker Zeitung, auch daran liegen, dass man keine Gewinnbringer finde. Auch eine andere Führung könnte sie nicht herbeizaubern. Der Wettbewerb im Privatkundengeschäft ist intensiv. Höhere Zinsen sind nirgends in Sicht. Das wissen auch die Aktionäre und belassen Achleitner im Amt. Gut möglich, dass er zum Sterbebegleiter der Deutschen Bank wird. Im Dieselskandal muss nun auch Bosch wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ein Bußgeld zahlen. Mit 90 Millionen Euro sei der Konzern aber glimpflich davongekommen, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dass man bei Bosch großzügig Akten geöffnet und Sachverhalte erklärt hat, hat die Ermittler milde gestimmt. Sie sind zudem sicher, dass die Initiative für Manipulationen nie von Bosch ausging, sondern von den Kunden. Für das traditionsreiche Stiftungsunternehmen mit seinen hohen Wertansprüchen ist es gleichwohl eine große Schmach, als williger Helfershelfer für ein flächendeckendes Täuschungsmanöver dazustehen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion hören Sie dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und gleich nach den Nachrichten schaut mein Kollege Andreas Diehl dann in Deutschland heute nach Bremen. Denn auch dort wird gewählt am Sonntag, nämlich ein neues Landesparlament. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.